Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen beim PLC-Podcast Leaders Learning und ich bin Gerhard Moser und freue mich, heute ist eine ganz besondere Folge. Einerseits ist heute der CEO von Citywire, Andreas Dagersan, bei mir, Leiter der Dachregion und andererseits auch Gründungsmitglied des Premium Leaders Club. Und lieber Andreas, große Freude, heute hier mit dir zu sitzen und bin schon richtig gespannt, wohin uns dieses Gespräch treiben wird und unsere Zuhörer auf der anderen Seite von Kopfhörern und Lautsprechern, die uns da lauschen.
Ja, vielen Dank, Gerhard, für die Einladung dazu und ich freue mich auch sehr, ein bisschen mit dir hier mich unterhalten zu können. Eine Sache muss ich noch anmerken, CEO von Citywire in Deutschland, nicht Gesamt-Citywire-CEO, das ist nämlich mein Boss in London, das will ich nur nochmal richtig stellen, sonst ist der vielleicht ein bisschen verärgert, aber nein, überhaupt kein Problem. Es ist so für die Dachregion auf jeden Fall, ja.
Ja, total. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, wer da sitzt, wenn man dich noch nicht so kennt. Hast du mal so einen kurzen Abriss von deinem Track Record geben, was dich so getrieben hat im Leben, welche Weggabelungen hast du genommen, bis du da angekommen bist, wo du heute stehst?
Ja, ehrlich gesagt, das Alter bringt mit sich, dass es schon ein längerer Weg jetzt ist, glücklicherweise. Angefangen habe ich an sich schon während dem Studium an der Börse. Also mein Thema, mein Leben ist die Börse. Ich habe während des Studiums schon in Frankfurt an der Börse auf dem Parkett gearbeitet. Früher war das wirklich ja noch so, da ist man auf dem Parkett mit Zetteln rumgerannt und hat die Orders aufgegeben, ist dann in seinem Börsenkabuff gerannt und so weiter und so weiter. Da gab es noch nicht wirklich die elektronische Börse wie heute. Und da hat alles angefangen und mein Ziel war immer irgendwie in Richtung Finanzmärkte, Börsenhandel, Aktienhandel und Ähnliches zu gehen. Und ja, so habe ich mich dann auch beworben gehabt, habe da mehrere Praktika gemacht, auch damals bei der Bayerischen Hypobank hieß die noch und bin da dort auch eingestiegen. Habe dort ein Trainee-Programm durchlaufen, mit heute auch einigen anderen bekannten Fondsmanagern, die man heute noch überall in den Medien auch sieht. Ja, und so ging das dann weiter. Irgendwann hat mich dann die Münchner Rück abgeworben dort. Dann bin ich zur Münchner Rückversicherung gegangen in den Kapitalanlagebereich und dort haben wir die riesigen Gelder der Münchner Rück verwaltet. Große Beteiligungen, die dann auch liquider gemacht wurden, aber auch ansonsten das Geld der Rückversicherung. Und dann wurde das Ganze ausgelagert in eine eigene Asset Management Gesellschaft. Das war so die Jahrtausendwende, wo man dann Asset Management gegründet hat als Versicherer, das hat die Allianz gemacht, das hat die Münchner Rück gemacht. Da wurde dann die heutige Ergo integriert, also auch nochmal mehr Gelder dazu gekommen, die habe ich verwaltet, wurde dann Leiter vom Aktienportfolio Management für Europa dort. Ja, und bin dann irgendwann nach vielen, vielen Jahren zu Berenberg gegangen und dann noch zu einer kleineren Fondsboutique, habe dort auch den Aktienbereich aufgebaut. Bis ich dann irgendwann zu Citywire kam. Das ist so mal der berufliche Werdegang.
Ja, extrem spannend. Ich glaube, da gibt es so viele Themen, wo wir dann noch drauf eingehen werden, um die vielleicht auch ein bisschen zu entmystifizieren und ein bisschen einmal auf die Hinterbühne sozusagen mal vielleicht zu schauen. Also finde ich super spannend, was du da gerade noch umrissen hast und sag, was machst du jetzt aktuell in Citywire? Was ist so dein TD-Business gerade?
Also Citywire ist ein ganz besonderes Geschäftsmodell. Auf der einen Seite ist es ein Medienunternehmen, ein Publisher. Wir schreiben über die Finanzindustrie, insbesondere das Wealth Management, also das hochwertige Vermögensmanagement, über das Asset Management und also im Prinzip alles, was mit der Anlage durch Profi-Investoren von Geld zu tun hat. Also es ist eine B2B-Geschichte. Wir haben keine Kontakte in den Retail-Markt rein, sondern es ist rein B2B. Die Anlegerschaft dort ist, das sind Investoren mit 100 Millionen plus im Schnitt Anlagevermögen, bis zu Milliarden natürlich. die bei uns registriert sind, die auf unsere Veranstaltung kommen, denn das ist das weitere große Standbein von Citywire. Wir bringen die größten Fondsgesellschaften der Welt zusammen mit diesen Profi-Investoren. Und unser Asset ist es, dieses Profi-Investoren zu kennen. Und bei mir insbesondere dann Deutschland, Österreich, Schweiz. Deswegen habe ich sehr, sehr viele Veranstaltungen hier in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, wo wir dann diese Investoren einladen und die dann unsere Gäste dort sind und die dort die großen namhaften Fondsgesellschaften dieser Welt treffen, um ja mit denen, deren Fondsmanagern über deren Produkte zu diskutieren und zu analysieren. Das ist so ungefähr der Kernbereich. Citywire selber hat das Headquarter in London, in New York ein Büro, in Paris, Mailand und Singapur. Und dieses Modell, dass wir, wie gesagt, die größten Finanzinvestoren des jeweiligen Marktes kennen, das zeichnet die Firma aus.
Ja, extrem spannend und vor allem, ich glaube auch gerade in den aktuellen Zeiten geht es bei euch wahrscheinlich auch heiß her, ne?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema, vor allem natürlich die Investoren, die durch die Märkte natürlich extrem verunsichert werden durch diese Zollpolitik, die jetzt da entstanden ist. Und natürlich merkt man das auch, wir schreiben auch viel darüber, berichten auch viel darüber, aber auch auf den Veranstaltungen ist das natürlich ein großes, großes Thema, weil ja diese Unsicherheit, die belastet natürlich massiv sowohl die Finanzmärkte, die meistens sehr schneller sind als die reale Wirtschaft, also das, was wir so an den Finanzmärkten mitbekommen und sehen, hat meistens so schon einen Vorlauf in das reale Leben von 6 bis 9 Monaten. Und dann kann man sich ja vorstellen, was da passieren kann, wenn es jetzt so weitergehen würde, was es hoffentlich nicht tut.
Ja, ich denke, wir haben beide relativ tiefe Einblicke in gewisse Sachen und dann hoffen wir nicht, dass diese Szenarien, die gerade da auf Hinterbühnen gemalt werden, eintreten, nennen wir es mal so, ne?
Ja, das ist richtig. Also
charmant zu formulieren, ne?
Richtig, man muss positiv nach vorne blicken, auch wenn es momentan natürlich sehr schwierig fällt, ja.
Also was wären so, wenn man jetzt nicht ganz so tief in der Materie drin ist wie du, so diese vielleicht spannendsten Glaubenssätze, die man vielleicht hat oder Einblicke oder Irrglauben, die sich vielleicht so in der breiten Masse streuen, mit denen du vielleicht, wenn ich so einen Profi da jetzt bei der Hand habe, zusammenräumen könntest?
Also der Irrglaube ist, glaube ich, derjenige, dass man sagt, naja, am Finanz, man weiß immer, was kommt. Das ist nicht so. Also es ist auch nicht so, dass man ein Hellseher ist oder alle, die am Finanzmarkt tätig sind, sind jetzt auch keine Hellseher. Man denkt ja, wo geht das hin oder welche Aktie soll ich kaufen oder dies oder das oder jenes. Es geht eher darum, man zieht viele Analogien aus der Vergangenheit, man guckt sich viele Daten an. Also es ist eine extrem komplexe, ein Entschlüsseln und Entfädeln von vielen, vielen Informationen, die einen dann zu Schlüssen leiten, wie man am besten investiert oder sich positioniert. Das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung. Das zweite ist, man sollte auch Risikomanager sein, das ist ganz wichtig, denn das Risiko muss man auch immer im Blick haben. Es geht nicht nur immer um Performance, also um reines Geld verdienen, sondern auch konservieren oder absichern oder ähnliches. Und es ist natürlich auch so, dass sich die Finanzwelt extrem schnell dreht, wandelt, sowohl von der Richtung, aber auch von den Produkten und Inhalten. Es ist eine sehr lebendige Industrie, das heißt, man muss da auch immer up to date sein. Aber ein Blick in die Vergangenheit, der schadet generell nie und man kann sehr, sehr viele Analogien und Schlüsse aus der Vergangenheit für die Zukunft oder aktuelle Situation ziehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Asset, was man mitbringen sollte. Ich meine, Zollpolitik gerade ist so das beste Beispiel, wenn man sich anschaut, was 1930, da haben die Amerikaner eigentlich genau dasselbe vollzogen wie momentan, haben plötzlich Zölle etabliert, obwohl es schon einen regen Welthandel damals gab. Es nannte sich Smoot-Hawley Tariff Act. Und bums, hat das natürlich die ganze Wirtschaftskrise nochmal verschärft. Der Welthandel ist zurückgegangen. Also diese ganzen Dinge, da kann man schon oft Analogien finden, auch wenn nicht immer alles gleich ist. Aber das ist schon sehr, sehr wichtig.
Du hast das Analoge und den Blick in die Vergangenheit gerade angesprochen. Und ich finde dieses Bild, was du zuerst zu Beginn gezeichnet hast, noch so spannend. wie die Börse früher war, wo du da am Parkett mit den Zetteln herumgelaufen bist. Was nimmst du aus dieser Zeit mit? Vor allem, ich meine, vor allem rückwärts, wenn man schaut, verbinden sich ja Punkte oft, so wie du sagst, na, auch für, ja. Für die Zukunft. Und was kann man vielleicht aus dem, was du, wie siehst du es damals, wie siehst du es heute, was hat sich so verändert? Und auf der anderen Seite aber vielleicht mit der Brille drauf geblickt, wenn jetzt ich Konzernlenker bin oder ein schönes KMU in Deutschland oder im Dachraum habe, was kann ich vielleicht aus dem, aus deinen Erfahrungen mitnehmen?
Also ich denke mal, der große Unterschied oder was es war nicht so schnell auch. Ich meine, damals war schon sehr schnelle Zeit auch. Ich meine, die Finanzmärkte waren immer schnell. Ich meine, den 87er Crash, das ging auch ruckizucki. Aber es war trotzdem, und es war sehr viel persönlicher, weil, wie gesagt, die Leute standen auf dem Parkett, sie haben miteinander geredet. Sie sind in Frankfurt, war die Börse ja sogar zu der Zeit nur bis 13.30 Uhr. Dann sind die zum Appleboy-Trinken noch gegangen und dann wieder zurück ins Büro und haben die ganzen Orders bearbeitet, dann Backoffice-Arbeiten etc. etc. Das heißt, das war eine wirkliche Community, das war wirklich, ja, wie man es auch aus Filmen oder Berichten, man spricht, man steht da, man sieht die Emotionen. Und das ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr. Das Ganze läuft nur elektronisch ab in unglaublich schneller Geschwindigkeit. Also das ist deutlich schneller. Also wenn jetzt eine Meldung kommt, dann siehst du das in Millisekunden. Und es sind ja halt auch viele Algorithmen, viele mathematische Programme mittlerweile, die gestrickt wurden weltweit von großen Gesellschaften, Händlern, die das alles, selbst Worte, sehr, sehr schnell umsetzen, was damals gar nicht so möglich war. Da hat man eher nochmal nachgedacht oder es hat sich dann auch etabliert, aber heutzutage, und deswegen kann es auch mal schnell in die falsche Richtung, dann geht es wieder in die andere. Es ist sehr viel elektronischer, auch, wie soll man sagen, algorithmischer Handel. Ich glaube, für Konzernlenker und ähnliche ist die Schwierigkeit mittlerweile, dass sie natürlich auch schwerer mit dem Markt kommunizieren können als früher. Sie dürfen nicht mehr so viel sagen. Sie haben unglaubliche Handschellen durch die Regulierung, durch vor allem Aktiengesellschaften, Börsennotierte natürlich, was publiziert werden darf, wie man es formuliert, was man den Investoren sagen darf. Das war früher schon noch anders. Es war so wirklich ja ein persönlicheres Verhältnis. Ich glaube, für die ist es auch wirklich sehr, sehr schwierig. Und mit der jetzigen Zeit vor allem, ich meine, wenn ich jetzt in einem Unternehmen sitze, das auch im Export tätig wäre oder ist, das ist schon sehr schwierig, sich darauf jetzt einzustellen. Weil man hat null Visibilität, völlige Unsicherheit. Ja, was mache ich dann? Investiere ich dann oder nicht? Wahrscheinlich halte ich es erstmal zurück. Und das ist ja das Fatale momentan.
Das ist es. Ich habe gerade letztens mit einem guten Freund gesprochen, der in der Stahlindustrie ist, wo die Zölle, die jetzt aus Amerika kamen, natürlich alles Kopf gestellt haben. Ne? Wenn da mal, ich glaube, 25% deine Kosten sich mal von heute auf morgen überhöhen und so
ja,
weiter.
Ist so. Ist ganz, ganz schlechte Entwicklung, ja.
Also ganz krass. Du hast diese ganze Digitalisierung, diese ganze Algorithmik etc. heute natürlich KI auch im Hintergrund dazu angesprochen und dieses Persönliche, was so in den Hintergrund getreten ist, was es aber vorher wie so zwischen den Zeilen raus ja so charmant, glaube ich, auch gemacht hat für dich persönlich. Wo siehst du Synergie oder Diskrepanz Mensch und Maschine in dem? Wo ist Vorteil? Wo haben beide Seiten Vor- und Nachteile, ne?
Also sagen wir mal so, das ist eine gute Frage. Ich meine, auf der anderen Seite für den Anleger hat man es ja mittlerweile so gestrickt, dass halt, das soll ja der Vorteil auch sein. Die Börse läuft ja de facto 24 Stunden. Ob sie jetzt da weiterläuft, die Futures-Märkte laufen weiter weltweit. Auch wenn die Börse jetzt bei uns offiziell von 9 bis 18 Uhr oder 17.30 Uhr auf hat, danach geht es weiter im Future-Handel. Und das heißt, es gibt gar keine Ruhepause mehr, außer Samstag, Sonntag noch. Und das war ja eigentlich im Sinne des Anlegers gedacht. Ich bin mir da nicht manchmal ganz so sicher, ob das wirklich so sinnvoll ist, das rund um die Uhr, weil keiner kann ja mehr wirklich in Ruhe mal nachdenken. Das Zweite ist, ja natürlich, zum Beispiel künstliche Intelligenz und alles beeinflusst das Ganze ja nochmal. Am Ende denke ich, du wirst den normalen Menschenverstand auch an der Börse nicht wegbekommen. Und weil es ist ja so, de facto, wenn alles immer so wäre, wie man es denkt und glaubt, dann wüsste man ja sofort immer, was passiert. Das ist an der Börse einfach nie der Fall. Es bildet sich Meinung, das ist ja Angebot-Nachfrage, so entstehen ja die Preise. Und auch eine KI kann das nicht lösen. Und ich glaube, sie kann es auch nicht besser lösen als die vielen Marktteilnehmer, die wir da sitzen und die an den Schirmen sitzen oder sich heutzutage über ihre Chaträume, heutzutage ist man, wie gesagt, über Chaträume verbunden, was damals nicht war, was natürlich schon einfacher macht jetzt, auch wiederum zu kommunizieren, aber halt nicht auf der persönlich-menschlichen Ebene, dass man sich sieht und trifft so oft, sondern es läuft wirklich alles multimedial quasi ab. In rasender Geschwindigkeit und auch Orderverarbeitung geht sehr, sehr schnell. Also von daher, es hat alles ein Für und Wider, wie beim meisten, muss man ganz ehrlich sagen, ja.
Aber das Gute ist, wenn ich dir so zuhöre, der Faktor Mensch ist doch noch auch ein wichtiger. Mhm. Und das bringt mich noch zu einer Frage, die mir jetzt gerade spontan in den Kopf kommt. Du hast ja gesagt, es ist extrem unvorhersehbar und natürlich im Rückblick ist immer alles klar, aber natürlich, das ist ja die hohe Kunst, weil du musst ja eine Entscheidung in dem Moment mit dem Wissensstand treffen und eine Sekunde später, eine Stunde später, Wochen braucht man nicht mehr drüber diskutieren. Nur was macht jetzt erfolgreiche Menschen im Finanzbereich aus und richtig erfolgreiche, ich meine, Klassiker natürlich Warren Buffett und wie sie alle heißen, dieser Welt, ne? Charlie Munger etc., und die breite Masse, was macht solche Menschen anders?
Ich glaube, das ist wirklich das strikte Konzept, an dem Beispiel Warren Buffett sich orientiert. Er geht wirklich rein, er geht sehr, sehr rational um und sehr emotionslos. Und das ist schon mal gut, weil meistens ist ja so, die Herde springt rein, wenn alles immer steigt, steigt, steigt und dann, wenn die Tür zugeht, dann will keiner mehr davon was wissen oder... Das ist ja dieses Herdentrieb, Emotionsverhalten. Warren Buffett hat eine ganz klare Vision eigentlich immer. Er guckt auch die Unternehmen immer auf Bewertungen an. Ich meine, interessanterweise, und das hat man auch gesehen, hat Warren Buffett jetzt vor einigen Monaten die höchste Cashquote, also den höchsten Bargeldbestand, den er je hatte, aufgebaut. Das heißt, er hat massiv, ist er aus Risikoassets, also aus Aktien rausgegangen. Ja, vor dem Hintergrund natürlich der extrem hohen Bewertungen, die Märkte ja schon hatten, ein bisschen überhitzt auch waren und dann wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass er schon auch in gewisser Weise geahnt hat, was kann jetzt da wieder auf uns zukommen hinsichtlich dieser Tarifzölle, was wir ja schon mal hatten bei Trump in seiner ersten Regierungszeit, wo er aber noch ein bisschen harmloser war, weil jetzt hat er natürlich ganz andere Macht, ein ganz anderes Machtpotenzial und auch ganz andere Leute um sich rum. Und das hat er natürlich sehr schlau gemacht. Ich glaube, der Unterschied aber ist der, dass Leute wie Warren Buffett oder ähnliche sind sehr strategisch denkend, haben einen langfristigen Track Record aufgebaut und viele sind halt sehr Markt-Benchmark-orientiert, die müssen handeln, die müssen... Die viele Anleger heißen es auch nicht gut, wenn man mal einige Monate mal ein bisschen schlechter liegt und dann entsteht auch der Druck auf diese Fondsgesellschaft wiederum und das ist schlecht. Je mehr man ja agiert auf sowas, man muss schon klare Prinzipien haben und einen klaren Investmentansatz, ob das Value ist, Growth, wie auch immer, aber man sollte schon nicht ständig hin und her macht Taschen leer, heißt es ja.
Also am Ende von da Consistency beats everything.
Ja, also exakt, so kann man es auch sagen, ja.
Total spannend. Wir haben jetzt ein bisschen in die Vergangenheit geschaut und das Hier und Jetzt, man bietet natürlich extrem viel Chancen und Herausforderungen zugleich. Ne? Krise und Chance hat ja im Chinesischen auch immer das gleiche Zeichen, ist zwar ein Klassiker, aber trotzdem so schön und wenn man auch schaut, was war es, 2008, du weißt besser wie, wo alles runtergegangen ist, aber wenn du schaust, was da alles an krasse Unternehmen gegründet worden ist und wie groß die sind. Also ne, die wirklich großen Sachen entstehen ja immer in Krisen.
Ja, also da ist sicherlich, was ist mal ein Nährboden natürlich für einen Einstieg, für was Neues, weil die Krise, eine massive Krise bedeutet ja auch, dass vieles, was auch künstlich teilweise erhalten wurde oder noch am Markt war, wo viele Unternehmen immer sagen, ach Gott, eigentlich gehören die ja gar nicht mehr dahin, die aufgrund von zu viel Geld, Liquidität und so am Leben sind und da viele zerreißt dann da halt doch in den Krisen und das ist ja auch wie so ein bereinigendes Gewitter. Also so Zyklen haben ja auch eine gute Funktion generell auch in der Wirtschaft, wie im Normalen, in der Natur, in den normalen Und das Problem ist, die Notenbanken versuchen immer mehr, diese Zyklen auszuhebeln, liegt aber auch an der Politik, weil kein Politiker will mehr schlechte Wirtschaftszahlen. Man akzeptiert das nicht mehr, dass man mal eine Rezession, auch eine schlechte Phase, dann wieder ein Boom. Dieses Antizyklische, es gibt ja auch bei uns eigentlich in der Wirtschaftspolitik auch ein antizyklisches Konzept, was aber quasi kaum umgesetzt wird. Das heißt, die Notenbanken pumpen immer mehr Geld rein, immer mehr Geld. Und das Problem ist, sobald das Geld entzogen wird, ist er wie ein Drogenabhängiger, der bekommt Schüttelfrost und Schweiß auf und alles bricht zusammen. Und das ist das Problem, diese Abhängigkeit so massiv von den Notenbanken, in die die Politik quasi aber begeben hat durch massive Schulden oder durch verfehlte Reformen. Es wird ja keine wirkliche, ja, gute Industrie- und Wirtschaftspolitik mehr betrieben, leider mit niedrigen Steuern, Investitionsanreizen. Das ist ja eigentlich, was eine Wirtschaft hält. Und wenn dann Inflation entsteht, dann muss normalerweise die Notenbank die Zinsen anheben, dann geht die Inflation wegen der Überhitzung wieder zurück. Das sind normale Zyklen. Mittlerweile ist das alles völlig aus dem Ruder geraten. Durch, wie gesagt, diese Gelddruckerei der Amerikaner, der Europäer, der Japaner über die letzten, ja, seit der Finanzkrise wiederum. Und das irgendwann führt wieder zu solchen Exzessen oder aber auch jetzt zu dieser massiven Inflation, die wir jetzt hatten und die dann keiner mehr so unter Kontrolle bringt. Und die Politik reformiert nicht. Sie bauen eigentlich weltweit nur Schulden auf. Die Franzosen haben hohe Schulden, die Amerikaner haben massiv hohe Schulden. Man muss sagen, Deutschland, es wird ja viel über diese 500 Milliarden oder 800 Milliarden Pakete diskutiert, jetzt die Schuldenbremse zu lockern. Interessanterweise ist Deutschland eines der geringst verschuldetsten Länder weltweit, also Industrieländer. Man kann es sich sozusagen leisten, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und weil man ja auch immer gesagt hat, wir haben schwächeres Wachstum als die anderen. Die anderen haben sich natürlich extrem viel mit Schulden an Wachstum erkauft. Man muss nur gucken, dass man auch die Reformen gleichzeitig macht. Steuern senken, Investitionsanreize schaffen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was man als Industriepolitik machen kann, aber auch antizyklisch mal handeln.
Total spannend, Einblick. Und vor allem, was mir jetzt noch gerade in den Kopf kommt, weil du hast diese Zyklen angesprochen und diese Antizyklen. Wenn ich an Kontradiev-Zyklen denke, ne, und dass wir eigentlich die Geschwindigkeit ja auch immer höher aufschwingt, in der wir uns begeben, in der heutigen Zeit, auch gegen früher, siehst du eine Chance, dass man jetzt quasi noch die Kuh vom Eis kriegt und die Kurve kriegt in dem Ganzen? Oder braucht es diesen Crash, um wieder was Neues formen zu können? Ich weiß, das ist jetzt die große Glaskugel.
Ja, das ist wirklich eine große Frage. Ehrlich gesagt, das Hauptproblem meiner Meinung nach, und das, deswegen kriegt man diese Zyklen nicht mehr hin und entweder hält man das Ganze noch so lange am Laufen, wie es gerade nur geht, bis der große Crash irgendwann mal kommt, oder man macht, oder es passiert gerade jetzt schon aufgrund dieser Dummheiten, die da momentan vollzogen werden. Weil, wie gesagt, wenn man den Welthandel kaputt macht, ja, was soll denn dann passieren? Dann geht der Welthandel zurück, dann habe ich auch keine Zolleinnahmen mehr und Ähnliches. Das Ding ist dann durch. Und das kann ganz, ganz übel enden. Hoffen wir mal nicht. Und jetzt, ich glaube, die Finanzmärkte, es ist ja immer so, die Finanzmärkte üben ordentlichen Druck auf Politik. Die Politik meint ja immer, sie kann machen, was sie will, auch ein Präsident der Vereinigten Staaten. Aber die Finanzmärkte sind einfach stärker. Die Finanzmärkte bestimmen die Welt. Und wenn, man sieht es im Dollar, der komplett zusammengebrochen ist, und die Zinsen steigen trotz fallender Aktienmärkte. Das ist ein Zeichen eigentlich, dass Ausländer verkaufen US-Staatsanleihen. Was ja ein ganz schlechtes Zeichen ist. Das heißt, man drängt die Amerika, und wenn er dann noch über den Notenbankchef diskutiert und über die Unabhängigkeit der Notenbank in Frage stellt, was er ja auch tut, dann verlieren sogar die Vereinigten Staaten das Vertrauen der Anleger weltweit, und dann dann haben die auch keine Finanzmittel mehr. Also der stärkste Präsident kann machen, was er will. Er fährt vor die Wand, wenn er das macht, und die Finanzmärkte werden ihn in die Schranken. Und man merkt das auch jedes Mal, wenn da mehr köchelt und anbrennt, zieht er wieder ein bisschen zurück. Das ist zum Glück die gute Funktion an den Finanzmärkten momentan. Das hat man ja auch in der Schuldenkrise gesehen in Griechenland, und mittlerweile steht Griechenland einigermaßen gut wieder da, muss also dementsprechend. Und das ist so, der Druck der Finanzmärkte kann vieles verändern, was vorher halt die Politik einfach nicht schafft. Und ich glaube, das große Problem momentan ist einfach diese hohen Schulden. Wenn man sich überlegt, die Amerikaner haben 36 Billionen an Schulden, Dollar. 36 Billionen, die zahlen momentan mehr Zinsen, nur Zinsen, zur Bedienung dieser Schulden als der amerikanische Verteidigungshaushalt. Und das ist natürlich nicht haltbar, tragbar. Das geht nicht. Vor allem nicht bei steigenden Zinsen, weil das wird ja immer schlimmer. Deswegen brauchen die Notenbank, die entweder Geld druckt, diese Anleihen aufkauft oder die Zinsen senkt, wo man sich dann aber am Ende nur noch am kurzen Ende verschuldet. Ist jetzt alles ein bisschen spezifisch, aber man gerät in eine Situation, wo selbst die Vereinigten Staaten in ein Szenario geraten können, wie es jetzt vielleicht nicht ganz Griechenland, aber wie es einige südeuropäische Staaten waren. Und wenn das mal passiert, dann hat man natürlich, dann brennt natürlich die Lunte wirklich global. Aber das kann passieren, ja.
Ja, ich sag Andreas, du hast jetzt noch angesprochen, weil auch in deiner Funktion, du hast ja einen sehr geopolitischen Blick drauf, auf die ganze Welt mehr oder weniger. Wenn man schaut, du hast die Franzosen angesprochen, auch wie es in Deutschland ein bisschen ausschaut, jetzt Trump. Wenn man jetzt noch Russland und auch die Chinesen oder Japan dazu nimmt, ich denke, die, die uns da vielleicht lauschen, viele haben vielleicht auch so die Frage im Kopf, wenn da schon so einer sitzt, der so vernetzt ist, was ist denn dein Blick von ganz oben drauf auf die Welt, sage ich jetzt mal, ne? in diesen Bereichen? Wie siehst du die Finanzmärkte und die Finanzsituation weltweit?
Ja, sie ist fragil, das sieht man ganz klar, aufgrund der verschiedenen Blöcke. Wie gesagt, Ende der 90er, 2000er waren einfach bestimmt durch Globalisierung. Diese großen Effizienzgewinne, die man teilweise vielleicht auch falsch genutzt hat, weil man halt alle Industrien, alles verlagert hat nach Asien, hauptsächlich China, dann aber auch Vietnam und Teile. Das hat natürlich auch Nachteile. Wir haben es während Corona gesehen, wo dann plötzlich Lieferketten wegbrechen, wo Autozulieferer nichts mehr bekommen. Also diese Globalisierung hätte man hat Vorteile, bringt Absatzmärkte, bringt auch vielleicht Wohlstand für bestimmte Regionen, aber der Nachteil war natürlich, man hat übertrieben und alles verlagert. Ich glaube, man hätte Kernindustrie, Pharmaindustrie, die deutsche Pharmaindustrie beispielsweise ist quasi in Indien jetzt angesiedelt oder wo auch immer. Das macht keinen Sinn, weil plötzlich kriegen wir keine Antibiotika mehr, wir kriegen keine bestimmten, die Apotheken waren leer, auch jetzt teilweise noch, weil die eigene Produktion nicht mehr da ist. Und ich glaube, das ist der Nachteil. Die Unternehmen haben es dann natürlich auch auf die Spitze getrieben, das ist der internationale Wettbewerb. Von daher ist das ja, was Trump momentan sagt und macht, so viele Musik in den Ohren der Amerikaner. Ich will mein Land wieder groß, ich will die Industrie wieder zurück. Und da hat er in dem Sinne natürlich auch recht. Und da sollte Deutschland, die Franzosen machen es ja auch. Man muss da schon nationaler denken. Das ist ganz wichtig, weil am Ende, du siehst es ja, was passiert, wenn ich alles nicht mehr daheim im eigenen Land habe. Das heißt ja nicht, dass auf der anderen Seite, dass man gegen globalen Handel ist, dass man natürlich die Synergien nutzt, die Vorteile nutzt. Aber es ist extrem schlecht, sich komplett abhängig zu machen. Immer. Ich meine, wird keiner generell. Und ich glaube, da werden wir einen Wandel, müssen wir auch einen Wandel. Wir sehen es in der Militärpolitik ja genauso. Ich meine, eine der besten Aktien in Deutschland war Rheinmetall. Ja, vor Jahren noch hätte keiner, es war ein gutes Unternehmen immer schon, muss man sagen, aber viele haben es wegen ESG-Gründen nicht gekauft. Also diese ganzen Dinge und ja, de facto hat man ja auch keine Armee mehr gehabt oder hat sie auch nicht mehr. Diese ganze Entwicklung ist ja auch eine ähnliche. Man hat alles runtergefahren und jetzt ist man plötzlich abhängig. Man ist ja von den amerikanischen Lieferungen abhängig, von den amerikanischen Kampfjets abhängig, die man bestellt hat. Ja, was ist, wenn der andere plötzlich sagt, liefere ich nicht mehr? Ähnlich ist es ja auch mit teilweise Fahrzeugen, wenn man sieht, man hat in Militärbeständen Fahrzeuge aus asiatischer Produktion, ja, wie will ich denn im Kriegsfall oder in ähnlichen Fällen dort die Ersatzteile an die Front hier in Deutschland oder wo in Europa schicken? Also das ist jetzt alles ein bisschen, aber im Endeffekt ist das genau ein Ausdruck dessen. Man hat versucht, alles zu rationalisieren und natürlich diese Globalisierung absolut auf die Spitze getrieben.
Sieht man ja, was ein Schiff im Kanal, wenn es stecken bleibt, was dann
richtig
passiert.
Richtig, ne? Genau so ist es. Und das ist natürlich extrem schwierig.
Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema natürlich gehabt, jetzt denkt sich jeder, na, irgendwie das Ruder ist gar nicht mehr rumzureißen. Also was zeichnet jetzt gerade mit deinem Blick auf die ganze Finanzindustrie Europa aus? Wo haben eigentlich wir in Europa extreme Stärken und wo sind wir wirklich gut, wo wir uns vielleicht nur wieder drauf besinnen müssen?
Ja, das ist eigentlich eine wirklich gute Frage, weil ich glaube, das machen die Europäer viel zu wenig wahrscheinlich. Ich denke schon, also Europa hat erstmal sehr, sehr gute Unternehmen. Sie hat einen unglaublichen Mittelstand. Das gibt es nirgends. Ich denke, das Rückgrat insbesondere von Deutschland, Zentraleuropa, Österreich, Schweiz, auch Skandinavien ist der extrem starke Mittelstand. Aber wir haben auch eine unheimlich diversifizierte Industrie in Europa. Wir waren natürlich immer ein bisschen hinten dran oder sind hinten dran, was das Ganze, diese ganzen Technologieunternehmen, künstliche Intelligenz, ob es Google ist, Navigation. Ich meine, das sind Dinge, die eigentlich auch mal hier entstanden sind. Nokia war einer der ersten, die damals diese Karten und Maps gemacht haben und haben sich nicht durchsetzen können. Man war da auch ein bisschen naiv natürlich auf den Europa. Ich meine, Solar ist ja eine ähnliche Geschichte. Wir waren immer Weltmarktführer hier in Europa und dann hat man die Produktion nach Asien verlagert und plötzlich kommen die Billigteile von dort, weil es in Masse. Das heißt, man muss da schon schlanker, effizienter und besser werden, aber man hat unheimlich viele Sachen hier schon. Und ich glaube auch die kulturellen Unterschiede in Europa, die verschiedene Ansätze liefern und bieten. Das kann weder Amerika nachmachen, noch China, noch andere Teile der Welt. Von daher, und ich glaube, jetzt ist, man merkt das wirklich auch, dass Europa schon, auch wenn sie politisch teilweise angeschlagen selber sind, versucht, an einem Strang zu ziehen und sich auf Europa zu besinnen. Ich glaube auch, heute würden die Engländer auch ganz anders über diesen Brexit entscheiden und ähnliche Dinge. Auch, dass die Kanadier sich mehr an die EU anlehnen und so. Also die EU hat schon auch was. Und Europa, also von daher, man schreibt Europa immer, aber es ist wahrscheinlich überreguliert. Ich glaube, das Hauptproblem ist diese Überregulierung, Bürokratie. Ich meine, man sieht ja immer diese Bildchen, wo wir haben diese Plastikflasche, wo oben der Deckel nicht mehr abgeht und man kann kaum noch draus trinken und die Amerikaner machen mit künstlicher Intelligenz rum. Solche Geschichten sieht man ja öfter. Das ist schon so ein bisschen richtig auch. Auf der anderen Seite, wir wollten ja auch nie Wild West hier haben und solche Geschichten.
Spannend, dass du es angesprochen hast, weil die Entbürokratisierung oder Hürden da abzubauen, wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich glaube, das ist einfach was, wo so dieses gesunde Mittelmaß, sage ich jetzt mal, ne, wahrscheinlich der richtige Weg sein könnte. Und warum, ich meine, wenn man schaut, wie viele absolute Top-Profis in unterschiedlichsten Branchen aus Europa sind weltweit hochgefragt. Mhm. Und warum haben wir dann trotzdem so einen War for Talents und warum kriegen wir zu wenig Leute, wie wir auch zuerst zu Beginn gesprochen haben, noch vor dem Talk? Warum kriegen wir die Leute nicht in den Unternehmen, um da Europa richtig voranzutreiben?
Ja, das ist wirklich eine große Frage. Ich glaube, ich meine, das Hauptproblem ist schon mal die Demografie an sich ja schon. Das ist schon mal echt schwierig. Die demografische Entwicklung in Europa ist jetzt nicht gerade sehr positiv. Das Zweite ist, ich glaube, man hat sich nie überlegt, wie will ich Migration wirklich machen, Fachkräftezuwanderung, wie will ich das wirklich gestalten? Es war auch extrem unterschiedlich in ganz Europa geregelt, dann die Anerkennung von Abschluss. Es war halt auch wirklich oder ist auch wirklich schwierig. Also ich muss selber sagen, ich habe auch Leute eingestellt, muss man sich mal vorstellen, jetzt nach dem Brexit, das sind Engländer, die ich bei mir eingestellt habe, wo dann unglaubliche Hürden und Schwierigkeiten sind, diesen wieder eine Arbeitserlaubnis hier zu geben. Ich meine, die sind aus England, klar haben wir den Brexit, aber es ist, obwohl die auch einen Universitätsabschluss in dem Fall hatten und haben und auch in Deutschland schon war, es ist unglaublich schwierig und deswegen kann ich das auch gar nicht mehr machen. Ich kann maximal aus der EU quasi noch Leute einstellen, um nicht in diesen Schlamassel reinzugeraten. Also das ist schon sehr, sehr schwierig geworden und die EU selber hat halt glaube ich, teilweise Schwierigkeiten, weil, wie gesagt, der Nachwuchs ist teilweise nicht da. Und ich meine, das Schlimme ist es ja dann, also für uns ist schon wirklich schlimm, ich glaube auch für viele Unternehmen, aber wenn man sich anschaut, das Handwerk, da ist es ja noch schwieriger, wo kriegen die denn Dachdecker Nachwuchs her, wo kriegen die denn Elektrikermeister her und oder Elektriker, Schreiner, Tischler, ich glaube, das wären ja alles Mangel, sind ja Mangelberufe irgendwann, weil keiner das in die Lehre geht oder diesen Weg oder ist auch hart, sind ja auch teilweise harte Jobs. Ich habe vor kurzem mit einem Dachdecker gesprochen, der hat gesagt, er hat zwei Auszubildende gehabt, die konnte er nicht nehmen. Einen hat er noch, der sich durchkämpft. Ja klar, wer steigt denn bei Regen und Wetter aufs Dach noch drauf? Ne? Und wenn man natürlich immer nur in Social Media hängt und immer nur Content Creator gibt es unglaublich viele. Also das ist
gut, dass du es angesprochen hast. Ich wollte es
unterbrechen. Das ist für mich auch immer so eine ganz interessante Geschichte. Ist für mich eine, also was heißt das eigentlich oder wie viele denn noch? Ich meine irgendwie das. Aber wir bräuchten eigentlich auch ein paar andere Leute. Und das ist ein bisschen erschütternd.
Ja, weil du das ansprichst. Ich meine, ich fand zum Beispiel auch die Homeoffice-Diskussion zum Teil etwas sinnlos, weil probier mal einen Dachdecker, weil du ihn angesprochen hast. Ja. Oder also das ist so eine Mikrobubble, in der man sich bewegt. Ne?
Also das ist schon auch teilweise, muss ich sagen, teilweise auch ein bisschen despektierlich ja quasi, wenn man das sieht. Ich meine, es ist Hauptportal, wo man sowas ja sieht, ist LinkedIn, kennt ja jeder, wo man dann ständig sieht, arbeitest du aus Bali oder arbeitest du von da und wie home. Also das können nicht viele. Und wie gesagt, überhaupt diese Diskussion so extrem zu betreiben. Ich meine, was wäre denn, wenn jetzt die in der Bäckerei nicht mehr dastehen? Die können nicht im Home. Was sagen, was würden die denn sagen? Also es ist wirklich, wenn es ein Unternehmen machen kann und umsetzen kann, den Leuten eine Flexibilität zu geben, ist super, finde ich gut, ist auch absolut richtig. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt ständig irgendwo raushängen lassen sollte, weil, wie gesagt, und das macht der genau das Problem, dass viele junge Leute, die dann aus den Schulen kommen oder irgendwie sagen, ja, also, wow, da kann ich remote aus Teneriffa arbeiten oder was auch immer oder was auch immer die dann alle treiben, aber wer steigt dann noch aufs Dach oder ja, das ist halt das Problem, ne?
Und ich würde nochmal den Bogen zurückspannen, rückwärts die Punkte verbinden, wo wir angefangen haben, und zwar am Parkett bei dir auf der Börse in Frankfurt. Alleine, was passiert zwischenmenschlich, wenn du in einem Raum mit Menschen bist oder egal, oder wie könntest du einem Auszubildenden, Azubi oder neuen Mitarbeiter, ich sage jetzt bei dir, onboarden und da Sachen beibringen, vielleicht die jetzt auf der nonverbalen Ebene laufen. Ne? Wenn ich jetzt gerade wieder so zurückdenke, das Extrembeispiel, die Börse in der Analogie am Parkett oder so wieder diese zwischenmenschlichen Sachen, ich denke, da wird sehr viel auch bei dir damals passiert sein, von dem du heute noch profitierst.
Ja, natürlich.
Und gelernt hast. Und ich glaube, das geht ein bisschen verloren und da könnten wir uns, glaube ich, auf ein paar Dinge wieder rückfokussieren, was macht wie einen Sinn und so
also
weiter.
Also ich muss sagen, ich bin froh, dass, wie gesagt, wir haben viele, wir treffen viele, wir sind auch viel unterwegs in vielen Städten in Deutschland, treffen die Leute, weil es macht einfach einen riesen Unterschied, das Persönliche. Oder auch im Büro, dann arbeiten wir auch wieder im Homeoffice jetzt, bei uns ist so sehr hybride Arbeitswelt, muss ich sagen. Aber wenn du dann die Leute, du kommst auf andere Ideen, wenn du ein Meeting, ich finde immer, wenn man ein Meeting auf Teams einstellt oder wo auch immer, dann hat man ein Thema und man redet drüber, aber man kommt nicht auf andere Punkte zufällig oder die man wirklich im Büro, wenn man nebeneinander ist oder auf dem Gang oder einen Kaffee trinkt, wo man sagt, ja, und dann redet man und dann entwickelt sich was. Und das habe ich jetzt immer wieder festgestellt, auch jetzt in den letzten Wochen, Jahren, dass dieser Austausch einfach, ja, noch mehr Gespräche liefert oder noch mehr auch Input und Content von den anderen Mitarbeitern und was in einem reinen Meeting, was für eine halbe Stunde nicht der Fall ist. Deswegen, ich glaube, die Mischung macht es aus, wenn es möglich ist.
Denke ich ähnlich und sag, wenn du über das, was wir so geplaudert haben und was du in deinem Leben mittlerweile erleben hast können und dürfen, weil das ist ja ganz gewaltig viel und ich sehe gerade zum Teil vielleicht so ein paar rauchende Köpfe von Menschen, die uns da zuhören und zulauschen und das in einen Espresso packen würdest. Was wären so drei Dinge, die man mitnehmen kann, wenn ich Konzernlenker bin oder auch ein bisschen kleiner jetzt als KMU oder in die Blick in diese Zeiten, wo wir auf absolute Sicht segeln müssen bei dichtestem Nebel?
Also ich würde erstmal sagen, rein das Wichtigste ist, ich glaube erstmal dieses, und also das Produkt, das eigene Produkt, das soll immer das Beste und möglichst Beste sein natürlich, was man hat oder was man anbieten kann in seinem Metier, in dem man tätig ist. Das Zweite, eine solide Bilanz, das ist auch sehr wichtig, weil damit kann man auch mal Krisen durchschippern. Und das Dritte ist, glaube ich, gute Mitarbeiter, ein gutes, mit flache Hierarchien, möglichst viel aufnehmen, auch aus von der Basis, von den Leuten, ein gutes Arbeitsklima schaffen, weil das ist das Wichtigste überhaupt, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen, Spaß an der Arbeit haben, dass da ein reger Austausch ist, dass man, ja, nicht eine familiäre Atmosphäre, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass man schon, dass jeder weiß, was er zu tun hat, ihnen auch Freiheiten gibt und die Mitarbeiter dort laufen lässt, was sie gut können. Wenn man das hinkriegt, dann hätte man wahrscheinlich, glaube ich, drei Aspekte, was schon mal sehr runde Sache ist.
Sehr, sehr cool, Andreas. Danke dir. Und jetzt musst du uns aber noch verraten, was du mit dem PLC gemeinsam hast und wie du da Gründungsmitglied wurdest und wie die Reise losging, weil ich glaube, das ist für viele auch ganz spannend.
Ja, ich habe den Alexander irgendwann mal, jetzt sind wir wieder bei LinkedIn, glaube ich, angeschrieben, wo auch sonst, aber nicht als Content Creator, sondern einfach so, weil ich habe gesehen, was er da macht und ich habe auch mitbekommen, dass er Speaker beim PLC ja hat und ich buche für unsere Events in Deutschland, Österreich, Schweiz auch sehr viele Sprecher und das war so der, auch ein Anknüpfungspunkt. Ich fand das Konzept sehr interessant und dachte mir, ja, das macht Sinn, auf sich zu vernetzen, mit anderen Entscheidern zusammenzukommen. Man tauscht sich aus und ist eine sehr, sehr gute Plattform. Mittlerweile sind die Events, die sie anbieten, ja wirklich extrem vielfältig. Man muss ja nicht alles mitmachen, die Zeit hat ja auch keiner, aber man kann sich das immer wieder mal so um bestimmte Sachen und wie gesagt mit den Leuten zusammenkommen und so der Anknüpfungspunkt war einerseits die Speaker, auf der anderen Seite aber auch, es ist immer gut, sich zu vernetzen. Vielleicht braucht man auch, wie gesagt, mal einen Mitarbeiter oder dies oder das und dann sagt jemand, ach komm, da schicke ich dir mal ein CV, da sucht jemand. Das ist wichtig, glaube ich, dieses Vernetzen, dieses Networking, so ein großes Netzwerk zu haben, man hilft sich aus oder man kommt gerne mal und ja, das glaube ich ist so beim PLC wirklich das, was das so ein bisschen einzigartig schon macht.
Ist gerade spannend, weil mein erster Gedanke war dazu, ne, weil du jetzt bei LinkedIn und Influence war, ne, weil da kannst du halt viel schreiben, ne, und auf der Ebene zählt halt am Ende vom Tag Trust, ne, weil wenn du jemand empfiehlst, dann kann man mal davon ausgehen, dass einmal ganz viel passt und dann ist nur die Frage, passt noch das Rest, das Kleine dazwischen, ne, aber da ist eine ganz eine andere Vertrauensebene da und ich glaube, das wird, korrigiere mich, wenn du es anders siehst oder bist du in der Zukunft immer nur noch wichtiger?
Ja, bin ich völlig bei dir. Ich glaube generell das Wichtigste überhaupt, und das ist am Finanzmarkt auch so, Vertrauen. Am Finanzmarkt ist es ja sogar so, das gesprochene Wort zählt ja noch. Also wenn wir gehandelt haben, wenn ich gesagt habe, hier 500.000 Daimler an dich, dann war das gemacht. Es gab keinen Vertrag, es gab nichts Schriftliches. Der Deal war gemacht und dann kann ich nicht später sagen, du pass auf, na, es war eher 300.000 oder na, ich wollte gar nicht. Nein, das geht nicht. Das ist einfach, das gesprochene Wort zählt und Vertrauen ist das A und O. Und deswegen Leute, die 20, 25 Jahre beispielsweise am Finanzmarkt sind, die müssen irgendwo ein Vertrauen haben, sonst wären sie schon irgendwo verbrannt oder sind irgendwo wieder rausgeschleudert oder das ist wichtig. Ich glaube generell ist es auch im gesamten Wirtschaftsleben, wenn man Trust hat, Vertrauen, das ist eine wichtige, wichtige Basis.
Ja, Andreas, ich glaube, das ist so ein schönes Schlusswort, weil am Ende vom Tag mit um diesen Handschlag, um dieses Vertrauen geht's. Danke dir für dieses unglaublich bereichernde Gespräch. ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich freue mich für alle, die da an den Kopfhörern und EarPods und Lautsprechern gelauscht haben. Ich hoffe, es hat euch genauso inspiriert wie mich. Freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Das war der Podcast Premium Leaders Club Leaders Learning mit Gerhard Moser und Andreas Dagersan. Herzlichen Dank, lieber Andreas, dass du da warst.
Ich danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, allen viel Spaß beim Zuhören und ja, vielleicht sieht man sich auch mal persönlich dann.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.